Singe dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Mit dem Wochenspruch aus Psalm 98 darf ich euch alle heute Morgen zum Gottesdienst am Sonntag Kantate ganz herzlich begrüßen. Ganz besonders begrüßen möchte ich heute Morgen Herrn Michael Illy von Sportler ruft Sportler. Und dann darf ich auch alle Gäste begrüßen, die da sind von Sportler ruft Sportler. So viele neue Gesichter hier. Schön, dass Sie alle da sind. Begrüßen möchte ich auch alle, die den Gottesdienst zu Hause hören werden. Abzukündigen ist noch Folgendes. Am Montag um 19.50 Uhr trifft sich der Gebetskreis in Medenbach. Am Dienstag um 16.10 Uhr ist Konfirmandenunterricht in Breitscheid. Am Freitag 9 Uhr Bibelwalking und um 17.30 Uhr CVJM Jungschar in Breitscheid beides. Dann ganz herzliche Einladung zu den Gottesdiensten am kommenden Sonntag um 9.30 Uhr in Breitscheid und um 11 Uhr in Medenbach. Dann habe ich noch was für den Kindergottesdienst. Die Kindergottesdienstkinder treffen sich am kommenden Sonntag um 11 Uhr vor der Kirche hier in Medenbach. Kann man vielleicht schon mal weiter sagen, der Kindergottesdienst beginnt wieder um 11 Uhr nächsten Sonntag, Treffpunkt vor der Kirche. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag betrug 144,80 Euro und war für die eigene Gemeinde bestimmt. Ganz herzlichen Dank dafür. Gott segne die Verwendung der Gaben und die Gebenden. Die Kollekte von heute ist für die kirchenmusikalische Arbeit der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau bestimmt. Kirchenmusikfreizeiten für Kinder und Jugendliche bringen junge Menschen musizierend in der Kirche zusammen. Die Kollekte am Sonntag Kantate unterstützt diese Veranstaltung und fördert die Aus- und Fortbildung für Chorleitende in Gemeinden und Dekanaten. Außerdem fördert sie die Aufführung neuer und unbekannter kirchenmusikalischer Werke in Gottesdiensten und Konzerten. Dafür ist heute die Kollekte. Dann noch einen Termin zum Vormerken. Der CVJM Medenbach gestaltet den Himmelfahrtsgottesdienst am 26. Mai an der Medenbacher Grillhütte und freut sich, wenn sich viele auf den Weg machen, um den traditionellen Gottesdienst an den dicken Buchen zu feiern. Die Predigt wird Bundessekretärin Tanja Wort vom CVJM Westbund halten. Anschließend besteht die Möglichkeit zum gemeinsamen Grillen. Mit Geschirr und Grillgut muss sich jeder selbst versorgen. Dieser Tag bietet eine gute Gelegenheit, die Gemeinschaft wieder aufleben zu lassen, auch dass wir als Kirchengemeinde mit zwei Orten aufeinander zugehen und gemeinsam Gottesdienst feiern und Gemeinschaft erleben können. Wir hoffen, dass wir schönes Wetter haben und dass wir nach vielen, zwei Jahren, glaube ich, wo es nicht war, uns mal wieder bei den dicken Buren treffen dürfen. Und nun lasst uns Lied Nummer 302, 1, 6 und 8 zusammen singen.
Thank you. Am Sonntag Kantate, was zu Deutsch heißt singet, könnte man ja sagen, haben wir jetzt eigentlich die richtige Zeit zum Singen? Ist da irgendwie Raum dafür, fröhlich Loblieder zu singen? Der Mann, der das Lied gedichtet hat, was wir gerade gesungen haben, der hat im 30-jährigen Krieg gelebt und hat erlebt, dass sein Heimatdorf platt gemacht wurde von durchziehenden Söldnern und hat erlebt, dass Familienangehörige in diesem Krieg gestorben sind. Also sein Lied, er hat mehr Lieder geschrieben, ist nicht am grünen Tisch geschrieben worden bei einer Tasse Kaffee, sondern mit sehr, sehr viel Erleben das Herzeleid bereitet hat. Ja, und er hat mit dem Singen dagegen gehalten. Darum liebe ich das sehr. Ich bin 20 Jahre lang Paul Gerhardt Pfarrer gewesen und habe mich sehr viel mit seinem Leben beschäftigt. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Auf dem Beamer haben wir jetzt den Psalm 2 und ich bitte darum, dass die Gemeinde beginnt und ich werde die eingerückten Sätze dann lesen. Die Könige dieser Erde stehen zum Angriff bereit und die Machthaber verbünden sich miteinander zum Kampf gegen den Herrn und gegen den König, den er gesalbt hat. Doch der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Er spricht: Ich selbst habe meinen König eingesetzt, hier auf dem Zion, meinem heiligen Berg. Und nenne mir deine Forderung, ich will sie erfüllen. Ich gebe dir alle Nationen zum Erbe. Die Erde bis an ihre äußersten Enden soll dein Besitz sein. Und nun kommt zur Einsicht, ihr Könige der Welt, lasst euch warnen. Ihr Richter der Erde. Erweist Ehre seinem Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr auf eurem falschen Weg umkommt. Dann, denn schnell wird sein Zorn zu Feuer, das euch verzehrt. Glücklich zu preisend sind alle, die Schutz bei ihm suchen. Lasst uns diesen Herrn anbeten.
Sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer.
Gebet, das ich jetzt spreche, nennt man Kyrie-Gebet, eine Anrufung des Herrn um sein Erbarmen. Und es ist immer ein Stück auch Bekenntnis meines Seins vor ihm. Und nun kommt zur Einsicht, lasst euch warnen, dient dem Herrn mit Ehrfurcht. Das gilt ja nicht nur denen, die Weltpolitik verantworten. Nicht nur den Königen, den Präsidenten, den Militärs und den Geheimdiensten der Erde. Das gilt nicht nur denen, die sagen, dass sie im Namen des ganzen Volkes Recht sprechen. Auch ich und Wir sollen zur Einsicht kommen und darauf achten, dass unser Leben, unser Tun und Lassen, unser Reden den Herrn der Welt, dich, Jesus Christus, ehrt. Darum bitten wir, Herr, erbarme dich. Immer etwas steif anmutende Liturgie eines Gottesdienstes hat einen Weg, und nachdem wir jetzt uns vor Gott bekannt haben, geantwortet haben auf den Psalm und gemerkt haben, der hat mit meinem Leben zu tun, gibt es eine Gnadenverkündigung, einen Zuspruch aus der Bibel, und den habe ich diesmal ausgesucht aus dem Buch Josua. Da ruft der Anführer des Volkes Israel alles Volk zusammen und konfrontiert sie mit der Frage: Wo steht ihr eigentlich? Ich möchte zur Gottestreue gehören. So sagt er das: Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr gehören wollt. Den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrat verehrt haben? Oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr nun lebt? Ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Lasst uns Gott ehren. Das ist jetzt das dritte Gebet im Gottesdienst und ist die größte Herausforderung, die man als Pfarrerin oder Pfarrer haben kann. Das ist nämlich ein Gebet, in dem man alle Gebete der Gemeinde, die ganze Woche über gebetet worden sind, zusammenfassen soll. Da können Sie sich vorstellen, wie leicht das ist. Ich versuche es trotzdem immer wieder neu. Wohin, Jesus, sollen wir gehen, wenn nicht zu dir hin? Du hast Worte des ewigen Lebens, und wir haben gehört und gesehen, dass du der Heilige Gottes bist. Lass uns auf deine Stimme hören. Amen. Und jetzt hören wir auf seine Stimme, wir hören die Lesung.
Ich lese aus Hoffnung für alle, Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn dort sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber hatten Zweifel. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach: Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja.
Auf die Stimme Gottes, auf die Lesung antworten wir mit dem Bekenntnis des Glaubens, und ich möchte bitten, dass wir heute die 805 aufschlagen. Das ist das Glaubensbekenntnis aus Nicäa, Konstantinopel. 805. Das ist ein großes Bekenntnis. Ich möchte gerne mit Ihnen und euch heute den zweiten Artikel, also diesen zweiten Absatz auf der ersten Seite, miteinander sprechen. Wir fangen das an mit: Wir glauben an den Herrn Jesus Christus. Wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Amen.
Du fährst dahin, wo du hinschaust. Jetzt hören die Motorradfahrer besonders gut zu, aber es gibt keinen Grund dafür, dass die anderen jetzt sich zurücklehnen und in den Vormittagsschlaf begeben. Denn das gilt auch für die E-Bike-Fahrer. Es gilt für die Pedelec-Fahrer. Es gilt sogar für die Rollerfahrer. Und, überlegt, darf ich das sagen? Es gilt auch für die Dreiradfahrer. Ich bin mal gespannt, wie meine kleine Enkeltochter, die ist jetzt bald ein Jahr alt, wie das abgeht, wenn die auf dem Dreirad sitzt. Das Erste, was ich ihr beibringen werde als Trainer, ist, du fährst dahin, wo du hinschaust. Das gilt fürs Dreirad genauso. Und es gilt für unser Leben. Das gilt für unseren Alltag. Der Blick bestimmt, wie ich denke, wie ich handle, wie ich lebe. Ich möchte heute Morgen so mal über diesen Gedanken nachsinnen mit Ihnen, mit euch, der entscheidende Blick. Im Moment ist unser Blick ja nach Osten gerichtet, oder? Jeden Tag hören wir die Nachrichten. Was ist passiert in der letzten Nacht? Der entscheidende Blick. Es gibt ein Buch, es gibt einen Abschnitt in der Bibel, er ist ganz hinten. Das ist wohl mit eines der unbeachtetsten Abschnitte der Bibel. Man nennt das die Offenbarung. Dieses Wort, ja, das kommt aus dem Griechischen, steht da mit Apokalypsis. Dieser Begriff ist uns bekannt aus den Nachrichten. Wenn so eine Naturkatastrophe über die Erde hereinbricht, dann sagt der Nachrichtensprecher, das war eine Katastrophe mit apokalyptischen Ausmaßen. Hollywood hat diesen Begriff auch gefüllt. Wenn wir einen apokalyptischen Film gucken, steht am Ende was? Der Weltuntergang da. Wir haben Angst vom Weltuntergang, wenn wir Apokalypsis hören. Das heißt Offenbarung. Wenn man es aber wörtlich übersetzt, aus dem Griechischen ins Deutsche, dann heißt das den Vorhang auf die Seite ziehen. Kommt aus der Theatersprache, kommt genau aus dem Moment, wenn man im Kino sitzt, den Lehnsessel nach hinten zieht, die Chips oder die Popcorn und die Cola in der Hand hat und dann ist man gespannt auf den Film, der kommt und das ist der Moment, auf den alle warten, der Vorhang geht zurück. Das heißt Apokalypsis. Das heißt Offenbarung. Offenbarung ist der lebendige Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, der Erfinder meines und deines Lebens, zieht den Vorhang auf. Macht die Türe auf, zieht den Rollladen hoch, macht das Fenster auf und sagt, komm rein. Guck dir an, was ich vorhab. Da steht in Kapitel 4, Vers 1 in der Offenbarung, als ich dann aufschaute, das ist der Johannes. Johannes schreibt hier auf, was er sieht. Johannes, das war so ein Spezialfreund von Jesus. Das waren ganz dicke Kumpels, die zwei. Das war sein Lieblingsjünger. Und Johannes durfte mit 95 Jahren auf der Insel Patmos, da lebte er in der Verbannung, mit 95 Jahren durfte er hineinschauen in den Thronsaal des lebendigen Gottes. In die Machtzentrale des Universums. Leute, die Machtzentrale dieser Welt steht nicht in Moskau. Die Machtfrage dieser Welt wird nicht in der Ukraine entschieden. Die Machtfrage über dieser Welt, über mein Leben, wird nicht in Washington entschieden. Die Machtfrage, die Zukunftsfrage meines Lebens wird hier entschieden. Und dann schreibt Johannes, als ich dann aufschaute, sah ich im Himmel eine Tür offen stehen. Leute, der Himmel ist offen. Der Himmel steht offen. Und dieselbe Stimme, die sich zuvor wie eine Posaune angehört hat, sprach zu mir, komm herein und ich werde dir zeigen, was nach diesen Dingen noch geschehen muss. Die Rollläden sind offen, die Tür steht auf, wir dürfen hinein in die Machtzentrale des Universums. Und da möchte ich euch heute Morgen mal mitnehmen, im Geist den Ausflug machen in den Thronsaal des lebendigen Gottes. Das Erste, was mir auffällt, wenn ich dann weiterlese, ist die Antworten auf deine Fragen. Die Antworten auf meine Fragen, die stehen da. Ich lese uns Kapitel 5 der Offenbarung. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme rief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Wer hat das Recht, seine Siegel aufzubrechen? Aber da war niemand, weder im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde, der das Buch öffnen könnte, um zu sehen, was darin steht. keiner war zu finden, der würdig wäre, die Buchrolle aufzumachen und etwas von ihrem Inhalt zu erfahren. Darüber weinte ich sehr. Doch einer der Ältesten sagte zu mir: Weine nicht, einer hat den Sieg errungen, der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross, der aus dem Wurzelstock Davids hervorwuchs. Er ist würdig, das Buch mit den 7 Siegeln zu öffnen. Es gibt die Frage auf die Antwort tatsächlich. Dieses Buch, Johannes schaut hinein, sieht eine Szene, wie im Theater. Er sitzt auf dem Lehnsessel und beobachtet, was in dem Thronsaal abläuft. Und da sieht er in der Mitte den Thron. Auf dem Thron einer, der aussieht wie ein Regenbogen. Es fehlen ihm die Worte, es anders zu beschreiben. Da sitzt der allmächtige Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, der Erfinder des Lebens. Das ist die Szene. Und in der Hand hat er eine Buchrolle, ein Buch. Das müsst ihr sich vorstellen, ein langes Papierband, aufgerollt auf 2 Stäben, das man so parallel von einem Kapitel zum nächsten rollt. Und zwischen jedem Kapitel ist ein Siegel. Und das Siegel heißt, hier darf nur einer Hand anlegen, der das Recht hat. Der würdig ist, dieses Siegel aufzubrechen. Und das Siegel ist ein Zeichen für Echtheit, für Authentizität. Auf dem Siegel ist immer das Konterfei des Absenders. Und nur einer, der das Recht hat, dieses Buch zu öffnen, darf in diesem Buch lesen. Und dann sieht er den Thron, der auf dem Thron sitzt. Er sieht dieses Buch und dann guckt sich Johannes um. Der guckt sich im Himmel um. Der guckt einmal nach rechts, der guckt mal nach links, der guckt mal da unten, er guckt mal nach hinten. Er sucht jemand. Wen sucht er denn? Kennen Sie den Begriff? Für mich ist das ein Buch wie 7 Siegel, sagt der Volksmund, wenn er keine Ahnung mehr hat. Ich lade euch mal ein zu mir ins Büro, da steht ein Regal. Voll mit keiner Ahnung. Kennen Sie das? Wenn ich von irgendetwas richtig viel habe, dann von keiner Ahnung. Und dann stehe ich da und denke, für mich ist das Leben wie ein Buch mit 7 Siegeln. Wer hat das Recht, die Siegel meines Lebens aufzubrechen? Wenn man diesen Begriff genau untersucht, Buch, dann stellt man fest, dass da Testament steht. Das deutsche Wort Testament. Es ist der letzte Wille des Erfinders des Lebens mit meinem und mit deinem Leben. Darum geht's. Was hat sich der lebendige Gott mit deinem Leben gedacht, mit meinem Leben gedacht? Wer kann dir sagen, was Gott mit deinem Leben vorhat? Und jetzt treffen wir den Johannes verzweifelt. Der sitzt da und heult. Er weint vor sich hin, eine Träne nach der anderen, denn er ist dazu verdammt, nie zu erfahren, was Gott mit seinem Leben vorhat. So denkt er zumindest. Und dann kommt einer, legt ihm die Hand auf die Schulter und sagt: Johannes, weine nicht. Guck mal genau hin, weine nicht. Da gibt es einen, der hat das Recht, dieses Buch deines Lebens aufzumachen, die Knoten in deinem Leben zu lösen, die Siegel, wo du nicht aufkriegst. Da gibt es einen, der löst die Knoten in deinem Leben. Es ist der Löwe von Juda. Das ist ein Titel aus dem Alten Testament für Jesus Christus. Jesus Christus ist der Löwe von Juda. Ich kann es jetzt nicht näher erklären, das müsst ihr jetzt einfach so hinnehmen oder ihr lest das Alte Testament durch. Das wäre die bessere Alternative. Es ist Jesus Christus, der kennt die Antworten über deinem Leben. Warum sagen die Christen, geh zu Jesus? Frag Jesus. Ja, weil der die Antwort hat. Ich kenne eure Fragen in eurem Leben, kenne ich nicht. Und ich bin davon überzeugt, dass ich auch die Antwort nicht kenne. Aber ich kenne einen, der die Antwort kennt. Und das ist das, was mich ruhig sein lässt. Ich weiß, da gibt es einen, der die Knoten in meinem Leben nicht nur kennt, sondern der sie löst, der sie aufbricht, der den Willen des Schöpfers über meinem Leben kennt. Wenn ich weiterlese, dann stelle ich fest, dass er die Lösung des Problems ist. Er kennt nicht nur die Antwort auf die Frage, sondern er kennt auch die Lösung des Problems. Nun sah ich in der Mitte, ich lese weiter in ab Vers 6, nun sah ich in der Mitte, da wo der Thron war, ein Lamm stehen, umgeben von den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Es sah aus wie ein Opfertier, das geschlachtet worden ist und hatte sieben Hörner und sieben Augen. Die sieben Augen sind die sieben Geister Gottes, die in die ganze Welt ausgesandt sind. Das Lamm trat vor den hin, der auf dem Thron saß, um das Buch in Empfang zu nehmen, das er in seiner rechten Hand hielt. Als es das Buch entgegengenommen hatte, warfen sich die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor ihm nieder. Jeder von den Ältesten hatte eine Harfe. Außerdem hatten sie goldene, mit reicher Werk gefüllte Schalen. Das Räucherwerk sind die, gut aufpassen, das Räucherwerk sind die Gebete derer, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Merkt ihr was? Meine Gebete, die werden gesammelt in einem goldenen Schale. Leute, und wenn wir mal in den Thronsaal des lebendigen Gottes kommen, von was ist dieser Thronsaal erfüllt? Nach was riecht's im Thronsaal? Nach was? Es riecht nach meinen Gebeten. Der Thronsaal des lebendigen Gottes ist erfüllt mit unseren Gebeten. Nun sangen die vier lebendigen Wesen und die Ältesten ein Lied. Das lautete: Würdig bist du, das Buch entgegenzunehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Sprachen, allen Kulturen freigekauft. Du hast sie zum Mitherrschern gemacht, zu Priestern für unseren Gott. Und sie werden einmal auf der Erde regieren. Du hast sie freigekauft. Das größte Problem, das ich habe, ich Michael, ist, dass der lebendige Gott und ich nicht zusammenpassen. Wir haben keine Kupplung füreinander. Ich verstehe ihn nicht, aber er mich. Ich habe keinen Zugang zu ihm. Wie soll das funktionieren, der lebendig heilige Gott und ich? Freunde, die Bibel ist voll mit Menschen, die das kapiert haben. Da gibt es diesen Petrus. Der Petrus sinkt auf die Knie und sagt zu Jesus, komm, schaff dich weg hier. Geh weg. Du und ich, wir passen nicht zusammen. Das stimmt. Ich und der lebendige Gott, wir passen nicht zusammen. Das ist mein Problem. Weil ich so dickköpfig bin, weil ich so egoistisch bin, weil ich eigene Vorstellungen habe mit meinem Leben, weil mich der Schöpfer nicht interessiert. Weil das, was er sich ausgedacht hat, mir egal ist. Leute, das sagt die Bibel dazu, Sünde. Sünde heißt, ich lebe am Ziel meines Lebens vorbei. Der Schöpfer ist mir egal. Das ist mein Problem. Und jetzt sagt dieser Text hier, das Problem ist gelöst. Leute, das Problem ist kein Problem mehr. Das Problem existiert gar nicht mehr. Seit Ostern ist noch gar nicht so lange her. Seit Ostern existiert das Problem der Sünde nicht mehr. Weil Jesus dafür bezahlt hat. Er hat das, was ich eigentlich zechen müsste, der hat für mich die Zeche bezahlt. Leute, die Frage der Sünde ist keine Frage mehr. Das Problem ist gelöst. Das weiß der ganze Himmel. Nur wir kriegen das in unser Spatzenhirn scheinbar nicht rein. Da steht eine Frau aus Sachsen bei uns am Gartenzaun. Sie außen, meine Frau innen, sie kommen ins Gespräch. Und dann sagt diese Frau zu meiner Frau, ach wissen Sie, Frau Illy, für mich ist es zu spät. Nein, denn es gibt kein zu spät, denn das Problem ist kein Problem mehr. Wenn wir es doch nur kapieren würden. Die Lösung meines Problems hing vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha. Jesus ist das, die Lösung des Problems. Johannes schaut noch einmal hin und die Szene entwickelt sich. Jetzt kommt der dritte Akt. Was passiert? Dann sah ich eine unzählbare große Schar von Engeln, 1000 mal 1000 und 10.000 mal 10.000. Leute, das sind Milliarden von Engeln. Sie standen im Kreis rings um den Thron und die vier lebendigen Wesen und um die Ältesten. Und ich hörte, wie sie in einem mächtigen Chor sangen, würdig ist das Lamm, das geopfert wurde, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, Ehre, Macht und Anbetung. Und alle Geschöpfe im Himmel, auf der Erde und unter der Erde und im Meer, alle Geschöpfe im ganzen Universum hörte ich mit Einstimmen und Rufen Anbetung, Ehre, Ruhm, Macht für immer und ewig dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Jesus wird das Zentrum der Zukunft sein. Wir leben in einer Zeit, wo die Menschen völlig verrückt spielen. Seit Menschengedenken gibt es Typen, die meinen, sie könnten die Machtzentrale der Welt für sich beanspruchen. Leute, das Zentrum dieser Erde ist nicht Moskau. Das Zentrum dieser Erde ist nicht die Ukraine. Das Zentrum der Zukunft wird nicht Washington sein. Das ist ein bisschen hart für die Amerikaner, aber es ist nun mal so. Das Zentrum der Zukunft wird auch nicht Bonn sein. Das ist ein bisschen hart für uns Deutsche, aber es ist einfach so. Das Zentrum der Zukunft wird die Machtzentrale des Ewigen sein. Auch wenn es heute mal noch nicht so aussieht. Leute, das Zentrum meiner Zukunft, meiner persönlichen Zukunft, ist der lebendige Gott. Ist der, der auf dem Thron sitzt und das Lamm, das für mich gestorben ist. Wie ist der Blick? Wie ist mein Blick in meinem Leben? Lasse ich es zu, dass das Lamm meine Zukunft entscheidet? Oder entscheide ich meine Zukunft selbst? Es ist eine gigantische Szene, die hier sich abspielt. Da steht in der Mitte der Thron des Lebendigen. Und darum die vier Wesen, darum die 24 Ältesten. Ich kann jetzt nicht auf jede einzelne Detail eingehen. Darum die Milliarden von Engeln und um die Engel herum noch ein Kreis, alle Geschöpfe im Himmel, auf der Erde, unter der Erde und im Meer. Vier Kreise und inmitten dieses Universums der Thron des lebendigen Gottes. Wer ist die Zukunft in deinem Leben? Bist du das? Sind es deine eigenen Pläne? Ist es die Angst vor dem roten Knopf, die Putin drücken könnte? Oder haben wir den Blick hinein in die Machtzentrale des Universums? Denn da ist die Antwort auf die Frage in deinem Leben. Da finde ich die Lösung meines Problems. Und da erkenne ich das Zentrum meiner Zukunft. Amen.
Thank you.
Wir haben es gerade gehört, es ist uns vorgelesen worden und nochmal auch erklärt worden, was mit den Gebeten geschieht, die wir machen. Sie kommen nämlich in den Thronsaal Gottes und das darf uns bewusst sein, wenn wir jetzt beten. Wir treten vor dich, heiliger Gott, in deinen Thronsaal und bringen dir unsere Gebete. Wir wollen dir als erstes von Herzen Dank sagen, dass du einen Plan hast für diese Welt, an dem kein Herrscher dieser Erde vorbei kann. Dass in dir sich alles konzentrieren wird und du zum Schluss das letzte Wort hast und es dort hinauskommt, wo du es gewollt hast. Das gilt für diese ganze Erde und das gilt für jedes Leben, jedes Einzelnen von uns. Wir dürfen dich bitten, dass du uns hilfst, den richtigen Weg in unserem Leben zu finden. Diese Frage stellt sich jeden Tag und wir bitten dich, hilf uns dazu. Wo ist Gott geblieben? In unserem Leben kennen wir nur Tränen und Leid. Das sagte eine junge Frau aus Burkina Faso nach einem Angriff islamischer Extremisten auf ihr Dorf im Jahr 2020. Vor einigen Monaten sagte sie: Eure Gebete haben viele Dinge in meinem Leben verändert. Ich habe Freude und Frieden in meinem Herzen empfangen. Jesus, darum wollen wir weiter machen und bitten für unsere Geschwister in der Verfolgung. Wollen dich bitten, dass sie durch dich Trost und Frieden finden. Wir stehen für sie ein und bitten dich, sei ihnen nah. Auch Nasser Nawad Goltape, der seit 4 Jahren in einem iranischen Gefängnis ist, weil er Iraner und Christ ist, was in seinem Land eigentlich unmöglich ist. Er hoffte auf Wiederaufnahme seines Verfahrens und einen neuen Rechtsspruch über seinem Urteil, aber es ist abgelehnt worden, sein Verfahren noch einmal zu öffnen. 6 weitere Jahre liegen jetzt vor ihm im Gefängnis. Und wir bitten dich, Jesus, dass du jeden einzelnen Tag, in jeder Stunde ihn spüren lässt, du bist da. Auch dieses Schicksal ist dir nicht verborgen und du lässt nicht zu, dass er verzweifelt. Natürlich bitten wir hier um Frieden in der Ukraine. Und wir bitten, dass die russischen Soldaten nach Hause gehen dürfen. Und jetzt ist Raum für unsere ganz persönlichen Bitten, die wir jetzt Gott sagen können. Gott hat das gehört, was du gesagt hast. Und nun schließen wir unser Gebet mit den Worten des Vaterunser. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Von dem Lied 316 singen wir die ersten beiden und die fünfte Strophe. Einzelnen im Blick zu haben, jeden Menschen, dich und mich, das gelingt keinem der Mächtigen dieser Erde. Aber Gott gelingt es. Und ihn dürfen wir um seinen Segen bitten, den er uns geben will. Egal, wo wir unterwegs sind, auf der Straße jetzt oder auf dem Weg nach Hause oder wieder zur Arbeit. Wir bitten um diesen Segen. Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Hebe dein Angesicht auf uns und schenk uns Frieden. Amen. Nehmen wir noch einmal kurz Platz, genießen noch das Orgelspiel und dann einen gesegneten Tag.